Die Don Group ist seit vielen Jahren in der Gastronomie aktiv und dabei unfassbar gut unterwegs. Von der Restaurantkette Vapiano über das Zug-Catering Don bis hin zur Brand Fat Monk. Ich spreche heute mit Josef Donhauser, Geschäftsführer und Eigentümer. Josef erzählt uns, wie er seinen extrem erfolgreichen Weg gegangen ist, beginnend als Konditor seines Familienbetriebs bis hin zum Spitzencaterer des Landes. Willkommen bei Leaders of Transformation. Los geht's. Josef, es ist mir eine große Ehre, ein Riesenglück. Start vielleicht rein und erzähl uns ganz kurz, was machst du, wie kommst du zu dem, was du da hast und was du da anführst?
Ja, schön da zu sein. Vielen Dank, Alex. Wie komme ich dazu? Es ist relativ einfach erklärt. Ich bin im südlichen Niederösterreich aufgewachsen und komme aus einer Zeit und einer Generation. Wir haben gerade eingangs im Café noch gesprochen. Ich bin ein 70er-Jahrgang. Das heißt, meine Eltern hatten eine kleine Landkaffee-Konditorei. Mhm. Und so wie es halt damals üblich war, ist es das nicht einmal das erstgeborene Kind, sondern der erstgeborene Sohn, der dazu bestimmt, vielleicht sogar auch verdammt ist, in die Fußstapfen zu treten und sozusagen den Betrieb zu übernehmen. Das habe ich ja verantwortungsvoll und pflichtbewusst, wie ich bin, getan. Habe dann nach der Hotelfachschule noch Zuckerbäcker gelernt und bin dann brav in die Fußstapfen meiner Eltern getreten, wie man es von mir verlangt hat.
Das heißt, du warst nicht sicher, ob du das wolltest vom Start?
Ich war ganz sicher, dass ich es nicht wollte. Aber das war irgendwie so, ich wollte gerne studieren. In den Grundschulen haben sie mir immer erklärt, ich bin ein Gescheiter. Mhm. Aber wahrscheinlich auch meine Eltern hatten auch nicht das Geld und hatten auch nicht diesen Spirit. Und somit bin ich halt eher ins Tun und ins Arbeiten gekommen. Ne?
Wie ist dann aus dem elterlichen Betrieb dieses Unternehmen geworden? Oder was war dann deine, oder wie hast du dann die Vision dann daraus entwickelt?
Die Vision, wie soll ich sagen, ich glaube, die wirkliche Vision, die ich hatte, war, ich wollte aus diesem kleinen Ort im südlichen Niederösterreich einfach weg und ausbrechen. Ich wollte aus dieser Last, die ich mir da mehr oder weniger freiwillig oder unfreiwillig umgeben habe, raus. Und eine größere Vision hatte ich zu diesem Zeitpunkt nicht. Möglicherweise auch ein bisschen Glück gehabt. Ich bin, sage immer im Rückblick, ich bin irgendwie ein prädestiniert für strategisch aussichtslose Positionen. Und die habe ich in meinem bisherigen beruflichen Leben zu Genüge gemacht, wie ich meine. Mein erster Betrieb war auch so einer, mein Vater hat mich, war ich gerade auf Lehrjahre sozusagen im Ausland und hat mich zurückgeholt, indem er gesagt hat, wir brauchen am Tennisplatz eine Kantine und mach das doch. Du bist jetzt jung, hast Kraft und tu das. Und bin mit meinem letzten Gehalt, das ich mitgenommen habe, das waren 8.000 Schilling, in dieser Zeit nicht einmal vor 30 Jahren viel Geld, habe dann am Tennisplatz ein kleines Salettl, ein Lokal hingestellt, habe mir eine knappe Million Schilling aufgenommen. Mit 8.000 Schilling Eigenkapital war das natürlich weiß ich gar nicht mehr, wie das heute gehen könnte. Mhm. Ich hatte nicht einmal das Geld, dass ich da eine Heizung oder eine Lüftung hineinbaue. Mhm. Da hat man noch rauchen dürfen im Lokal. Da haben wir halt die Türen und Fenster aufgemacht, also ein bisschen genebelt, aber das hat sich war an sich einmal eine strategisch aussichtslose Position mit diesem Fremdkapitalanteil und ein paar Monate im Sommer aufzusperren. Habe ich aber irgendwie gemacht, weil ich schon intrinsisch immer gerne sozusagen die Freiheit der Selbstständigkeit haben wollte. Das war, glaube ich, immer schon bei mir sehr stark ausgeprägt. Da hatte ich das Glück, dass das tatsächlich super funktioniert hat. Den Betrieb gibt es heute noch, hat sich als Jugendbetrieb herauskristallisiert. Wir haben Musikanlage eingebaut und haben Bier ausgeschenkt und Bacardi Cola verkauft bis in den frühen Morgenstunden, sehr zur Unlust der Anrainer. Und so hat sich das dann entwickelt. 3 Jahre später ist mein Vater in Pension gegangen, bin dann mit seiner Bilanz zu einem Betriebsberater gegangen, wie man das halt so tut, und hat gesagt, wir wollen steuerschonend sozusagen Betrieb übergeben. Und der Berater schaut uns an und sagt, was wollen Sie da steuerfrei übergeben, schicken Sie das Ganze in Konkurs, das ist unrettbar. Ich schaue meinen Vater an, der da wirklich rechts neben mir gesessen hat, und habe mir gedacht, das ist eine harte Nummer, aber das werden wir, meine Eltern haben ihr Leben da in diesem Betrieb verbracht, und muss auch sagen, der Berater hat hundertprozentig recht gehabt. Der Betrieb war überschuldet und es war einfach kein Umsatz da. Habe es trotzdem übernommen, nächste strategisch aussichtslose Position, also das ist jetzt auch schon egal. Und habe gesagt, wenn es da zu wenig Umsatz gibt in diesem Ort, dann muss ich irgendwo hinfahren, wo es mehr Menschen gibt, die meine Brunchkrapferl und meine Mehlspeisen brauchen. Und so habe ich begonnen, nach Wien zu liefern und habe damals den damaligen Rail-Caterer beliefert mit Mehlspeiser. Meine Eltern haben mich auch da noch weiterhin unterstützt, auch wenn sie noch in Pension schon waren. Mhm. Aber es ist sie dann irgendwann einmal nicht ausgegangen. In der Nacht bin ich in meiner Tennisplatzkantine gestanden, in der Früh bin ich dann in der Backstube gestanden, am Nachmittag war ich dann Mehlspeis liefern. Ja. Und aus dieser Not heraus habe ich den Schritt wieder nach vorne gemacht und habe meine Tennisplatzkantine erweitert. Mit dem nächsten, eigentlich aus meiner Sicht strategisch aussichtsloser Position, wo ich gesagt habe, die Tennisplatzkantine ist so klein, die ist so auf mich zugeschnitten, wenn ich da nicht drinnen stehe, dann wird das nicht funktionieren. Dann habe ich einen riesen American Bar dazu gebaut, enorm viel Geld und das hat wider Erwarten voll eingeschlagen. Und auf einmal sind so viele Menschen dorthin gekommen und Jugendliche, bis ich einmal gehört habe von einem Gast, der gesagt hat, mit dem Finger auch auf mich gezeigt, gesagt, wer ist denn der alte Kölner da hinten? Und das war für mich das Schönste zu sehen, weil ich gesagt habe, okay, das ist jetzt selbstständig geworden, da braucht mich tatsächlich niemand mehr. Und ich konnte mich dann so ein bisschen zurückziehen und habe dann sukzessive laufend mehrere Betriebe dann eröffnet, expandiert und bin so sukzessive nach Wien gekommen. Das war so der erste Start und habe mich aus meinem Heimatort dann heraus.
Jetzt interessiert natürlich alle Hörer und Hörerinnen, was ist der Heimatort, wo ist die Musik, der Tennisplatz und die Disco, von der du sprichst?
Die Metropole Kirchberg am Wechsel, ist ein wunderschöner Ort. Im Wechselgebiet, tolle Umwelt, tolle Luftqualität. Heimat von Ludwig Wittgenstein, also auch ein philosophischer Ort, kann nur jedem empfehlen, einmal vorbeizukommen.
Gib uns vielleicht einen kurzen Überblick, was sind momentan so deine zentralen Projekte, woran arbeitest du, was ist daraus geworden sozusagen aus diesen Anfängen?
Ja, es hat sich daraus ein großes Potpourri an unterschiedlichsten Betrieben und entwickelt. Wir zählen heute zum größten privat geführten Catering-Unternehmen Österreichs. Wir sind im Travel Catering tätig, wo wir Rail Catering, Lounge Service, Airline Catering betreiben und uns sehr stark mit dem reisenden Gast auseinandersetzen. Wir sind im Business Catering tätig, wo wir mehrjährige Verträge mit Institutionen, Kulturbetrieben, Office Buildings, Messe, Kongresshäusern, Sportstätten machen, um hier sehr tailor-made Dienstleistungsjourneys zu designen und auch zu liefern. Und der dritte Bereich ist klassisches Restaurantgeschäft, wo wir in unterschiedlichen Qualitätsebenen von Quick-Service-Restaurant, Fast-Casual bis High-End ein großes Portfolio mittlerweile angesammelt haben. Bekanntesten Marken in dem Bereich sind wahrscheinlich Vapiano, auch Subway. Mit Fat Monk haben wir eine Eigenkreation im sehr modernen Bowl-Bereich gebaut. Ja, und im letzten Monat haben wir in Wien auch einen prominenten Platz, den Kobenzl, übernommen dürfen, als riesen Event-Location und auch als Ausflugsziel der Wienerinnen und Wiener, aber auch mit touristischer Bedeutung, wie wir festgestellt haben. Und werden jetzt mit 1. Mai einen sehr starken Traditionsbetrieb in Linz übernehmen, neben dem Landestheater, den sogenannten Promenadenhof, eine Institution in Linz, den wir hier mit großer Ehrfurcht weiter betreiben werden und in das Wirtshaus 2.0 sozusagen bringen werden. Wir werden heuer 160 bis 170 Millionen Umsatz machen mit gut 2000 Mitarbeitern. Sind österreichweit tätig und beginnen auch jetzt in der Dachregion stärker zu wachsen. Haben die ersten Restaurants in Deutschland aufgesperrt, werden in den nächsten 3 Monaten 2 Restaurants in München öffnen und schauen so ein bisschen über den Tellerrand von Österreich.
Was gibt es noch?
Langsam hinaus.
Also, Was ist das Geheimnis? Ich habe mir das Wort aufgeschrieben, strategisch aussichtslose Positionen. Und Die erste Frage ist fast davor noch, wieso gehst du die an? Wieso reizen dich diese Positionen? Du sagst, du bist ein smarter Kerl, ist schon in der Schule aufgefallen. Wieso sagst du nicht, ich mach's nicht und mach was? Und wieso nimmst du sie gerne an? Und dann ist die zweite Frage, wieso gelingt es dir, dass sie dann erfolgreich werden?
Na, ich glaube, den Erfolg, und auch das ist kein Geheimnis, buchstabiert man eben mit drei Buchstaben, T-U-N und einfach tun. Mhm. Wenn ich mir lang Gedanken mache, warum etwas vielleicht nicht funktionieren kann oder wo es vielleicht noch besser funktionieren kann oder welche großartigen Visionen man noch entwickeln kann, dann kommt man nicht ins Tun. Und ich glaube, das hat es zumindest für mich gezeigt, das ist auch das, was Spaß macht und das macht uns auch erfolgreich. Das ist sozusagen das Serendipitätsprinzip. Also im Tun entstehen Möglichkeiten und Wege, an die man gar nicht gedacht hat. Mhm. Und viele der großen Erfindungen sind so entstanden. Amerika wurde so entdeckt, das Penicillin wurde so entdeckt. You name it. Man hat nicht nach Amerika gesucht und auch nicht nach dem Penicillin, sondern es ist im Tun entstanden und das ist das, was wir tun. Mhm. Wir tun.
Mhm. Weil du sagst, Vision oder der große Plan oft gar nicht notwendig. Was ist dir dann am Weg wichtig? Also hast du Kriterien bei der Auswahl von Leuten? Wie kriegst du das ins Wachsen? Weil du wirst diesen tollen Erfolg natürlich nicht alleine schaffen oder nicht nur schaffen. Worauf schaust du dann? Was ist ein Tipp für Hörerinnen und Hörer, die sagen, okay, tun habe ich verstanden. Und jetzt? Worauf soll ich schauen?
Mit Ratschläge verteilen bin ich sehr vorsichtig, weil Ratschläge sind Schläge, wie man ja aus der Transaktionsanalyse weiß. Ja, natürlich hat sich mittlerweile ein großartiges Team versammelt mit großartigen Persönlichkeiten und großartigen Menschen. Wie wähle ich sie aus oder wie passiert das? Ich glaube, in der Wertehaltung ist das Zauberwort Authentizität. Und wir lieben die Vielfalt und die Individualität und werden uns auch in der Auswahl der Mitarbeiter nicht mit einem Wertekorsett beschränken. Nur mit dem einzigen Ziel, dass wir alle den Wunsch nach einer hundertprozentigen perfekten Guest Journey, einer Guest Experience haben wollen und das auch 100% leisten wollen. Mhm. Wenn jemand diesen Spirit mitbringt, dann ist das mehr, als wir erwarten können. Und nach diesen Gesichtspunkten wählen wir die Mitarbeiter aus. Es geht gar nicht um so Fähigkeiten, Fertigkeiten, Open Mind, Authentizität und das hundertprozentige Dienstleistungswille. Das reicht.
Vielleicht auch nochmal zurückgebeamt an deinen Start, wonach hast du die ersten Leute ausgewählt? Wie bist du sozusagen, wie hast du das erste Team entwickelt? Oder?
Auch im Tun. Keine großartige Strategie verfolgt, vielleicht auch ein Stück weit vorgelebt. Stell mir an die erste Reihe, greife auch selbst ins Abwaschwasser, wenn man so sagen will, und kann so ein Stück weit die Richtung auch vielleicht vorzeigen, dass ich mir selber nicht zu schade bin, das eine oder andere auch selbst in die Hand zu nehmen. Ja, und einfach tun. Das könnte gar keine große Strategie nennen, wie das entstanden ist. Es ist im Gehen entstanden. Der Weg entsteht im Gehen, tatsächlich. Davon bin ich überzeugt.
Das ist schon ein Riesen-Learning, ja. Wann hast du das Gefühl gehabt, oder was war ein Zeichen, wo du das Gefühl gehabt hast, das wird jetzt aus einem elterlichen Betrieb oder aus einem Traditionsbetrieb in der buckligen Welt ein Unternehmen, ich will nicht sagen Konzern, aber ein Unternehmen mit vielen tausend Mitarbeitern? Was war so das Gefühl, wann du das Gefühl gehabt hast, alles hebt ab?
Lange Zeit nicht. Ich glaube, das ist erst jetzt entstanden, nämlich eigentlich nach Corona.
Okay.
Obwohl wir auch schon davor ganz groß waren, aber es hat Corona noch einmal für uns einen Drive gesetzt und dürften während dieser Phase, der ja für viele ein Change-Prozess und ein Transformationsprozess war, noch einmal einen Kick bekommen haben. Denk mir jetzt so seit die letzten 2 Jahre, das ist jetzt schon ein Unternehmen geworden. Bei weitem noch nicht eines, wo wir sagen, da können wir uns jetzt noch ausrasten darauf, sondern wir sind ja hungrig nach wie vor und haben ja auch Spaß daran, neue Dinge zu tun. Aber es hat eine neue Qualität bekommen. Wahrscheinlich auch deshalb, weil ich antizyklisch während der Corona-Phase gehandelt habe, um zu sagen, entweder glaube ich, dass jetzt die Welt untergeht, oder ich glaube, wir werden diese Krise auch überwinden und dann müssen wir da gestärkt herausgehen und wir haben qualitativ und quantitativ Mitarbeiter aufgenommen. Wir haben sie nicht hinausgeworfen, sondern wir haben aufgestockt, insbesondere im Management und im Head Office, und das dürfte der richtige Move gewesen sein, um hier dann auch mit der notwendigen Geschwindigkeit auch herauszukommen.
Wieso hast du dich das getraut? Wieso hast du das gemacht? Woher kam und kommt der Optimismus?
Es war ein Bauchgefühl, aber es ist sozusagen, ich bin authentisch optimistisch. Ich bin kein pessimistischer Mensch und ich glaube immer ans Gute und auch an nicht an den Weltuntergang, sondern an das Schöne im Leben. Und aus dieser Grundhaltung heraus haben wir auch diese Entscheidungen getroffen.
Die Transformation ist ein ständiger Begleiter für Josef und sein Team. Hör wieder rein, wenn Josef erzählt, wie er die Zukunft seines Unternehmens sieht und welche Herausforderungen ihn besonders reizen. Jeden Donnerstag gibt es eine neue Folge von Leaders of Transformation. Bis bald.